Jesaja 55 und da die Verse 6 bis 13. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergeben wird. Das nicht vergehen wird. Ich versuche noch einmal den Text so zu lesen, als hätte ich ihn noch nie gelesen. Ich möchte ihn noch einmal auf mich wirken lassen, ganz neu. Und wir kennen den Text ja alle. Vielleicht können wir doch noch etwas Neues darin entdecken. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Es ist eine Aufforderung Gottes an sein Volk. Suchet den Herrn, ruft ihn an. Die Prädikate suchen und rufen stehen im Imperativ, das heißt in der Befehlsform. Ich verstehe es so, dass wir selber aktiv sein dürfen oder sollen und selber die Initiative ergreifen können, wenn wir es denn wollen. Wem gilt es? Wer soll denn suchen und wer soll rufen? Das Volk Gottes. Denn an sein Volk ist der Text gerichtet. Und seit Jesu Opfertod an alle Menschen auf dieser Erde. Unter anderem also auch an uns alle, die wir hier versammelt sind. Also wir sollen suchen, solange er zu finden ist, solange er nahe ist. Das heißt, dass er jetzt zu finden ist, dass er jetzt nahe ist. Dazu gibt es auch noch andere Textstellen, zum Beispiel in Jeremia 29 in den Versen 11 bis 14. Da sagt Gott, denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und in Amos 5, Vers 4 spricht der Herr zum Hause Israel, suchet mich, so werdet ihr leben. Der Text beinhaltet aber auch, dass es offensichtlich irgendwann eine Zeit geben wird, zu der er nicht mehr zu finden ist. Und er weit weg sein wird. Nicht nahe. Ehrlich gesagt möchte ich gar nicht, dass so eine Zeit kommen wird, aber die Geschichte wird ihren Lauf nehmen. Für mich heißt das auch, dass wir nicht auf einen besseren Zeitpunkt warten sollen, sondern jetzt eine Entscheidung treffen müssen, und zwar für das Leben. Leben als Gegensatz zu Tod, ein Leben mit Gott, denn irgendwann kann es dann zu spät sein. Für uns verläuft die Zeit ja nur in einer Richtung. Es kann sein, dass wir uns aus irgendeinem Grund nicht mehr entscheiden können oder dass die Weltgeschichte an den Point of No Return angelangt ist, wie es in der Offenbarung beschrieben ist. Aber lesen wir weiter in unserem Text. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. Und bekehre sich zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Es geht um das Leben und das nicht nur für die Braven im Volk Gottes, sondern auch für die Bösewichte. Gott möchte sich auch von ihnen finden lassen. Das wird auch wieder bestätigt durch andere Bibelstellen, unter anderem im Hesekiel 18, Vers 27, Hesekiel 33, Vers 11, Psalm 130, Vers 4, Hesekiel 18, Vers 27. Wenn sich dagegen der Ungerechte abkehrt von seiner Ungerechtigkeit, die er getan hat, und übt nun Recht und Gerechtigkeit, der wird sein Leben erhalten. Oder: So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Und außerdem sind wir Braven ja auch nicht besser. Denn wenn man in das dritte Kapitel des Römerbriefes schaut, wissen wir, dass wir allesamt Sünder sind und des Ruhmes ermangeln, den wir bei Gott haben sollten. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Das heißt, wir brauchen auf niemandem mit dem Finger zu zeigen. Es schauen immer drei zurück. Gottes Vergebung reicht durch Christus für alle. Jeder, der zu Gott kommen möchte und ihn aufrichtigen Herzen sucht, wird mit offenen Armen empfangen. Unser Herr wartet nur darauf, dass wir uns für ihn entscheiden, jeden Tag aufs Neue, dass wir seine Vergebung annehmen und uns seiner Gnade sicher sind. Wie würdet ihr es empfinden, wenn sich jemand bei euch entschuldigt und jeden Tag wiederkommt und sich für dasselbe immer wieder aufs Neue entschuldigt? Das wäre schon ein bisschen komisch, ne? Aber wir machen das ganz oft so mit Gott. Aber wir brauchen Gott nur einmal um Vergebung zu bitten und er wartet doch nur darauf und freut sich, wenn er uns vergeben kann. Und wenn er, der Herr, über Leben und Tod uns vergibt, dann ist die Vergebung zu 100% gültig. Wir haben nur zu oft Mühe, uns selbst zu vergeben, aber wir dürfen einfach loslassen. Außerdem denke ich, dass es sowieso nicht um die kleinen Fehler geht, die wir jeden Tag machen. Sie machen uns nicht zu Gottlosen, sondern um unsere Grundeinstellung Gott und seiner Vergebungsbereitschaft gegenüber. Wir brauchen es, dass wir jeden Tag und alles, was wir tun, in Gottes Hände legen. Wie sollten wir schon einen Tag überstehen ohne Gott, ohne seine Gnade? Aber weiter im Text. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich nenne hier mal ein kleines Beispiel. Es gibt Computerprogrammierer, die den Computer verstehen, und es gibt die Anwender. Der Programmierer weiß, worum es geht. Der Anwender benutzt das Programm in der Regel, ohne es zu verstehen. Wenn Gott mein Programmierer ist, brauche ich sein Programm nur noch anzuwenden. Es ist auch garantiert virenfrei. Unsere Wege sind nicht seine Wege. Er geht einen ganz anderen Weg als wir. Und Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wir sind in unseren Gedanken doch ziemlich beschränkt. Woran denkt ihr immer so den lieben langen Tag? Ich sage euch jetzt nicht, an was ich alles denke, das wollt ihr zum größten Teil bestimmt gar nicht wissen. Jedenfalls sind wir doch in der Regel auf unser Ich und unsere engere Umgebung beschränkt. Wir müssen auch erkennen, dass wir wirklich nur einen Bruchteil der Schöpfung Gottes wahrnehmen können. Und doch hat Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, wir haben einen Intellekt, wir haben sogar auch kreatives Potenzial. Wir können schon eine ganze Menge verstehen und erfassen. Aber wir sind auf dieser Erde doch der für uns normalen Dreidimensionalität unterworfen. Wir können mit unseren Gehirnen nur die irdische Wirklichkeit wahrnehmen. Aber Gott ist überhaupt nicht begrenzt. Er kann die ganze Welt, ja sogar die Gedanken jedes einzelnen Menschen auf dieser Erde gleichzeitig wahrnehmen und beantworten. und gleichzeitig die bösen Mächte und Gewalten im Zaum halten. Das sind Dimensionen, in denen wir nicht mehr denken können. Gott hat einfach den totalen Überblick. Und wenn Gott den Höhenunterschied betont, mit dem Gegensatz Himmel und Erde, ist das der größtmögliche Raum, der für uns nachvollziehbar ist. Himmel und Erde. Es könnte auch heißen Tag und Nacht, beziehungsweise Abend und Morgen oder Leben und Tod. Ohne Gott wären wir beschränkt auf Erde, Nacht, Abend und Tod. Aber mit Gott haben wir Himmel, Morgen, Tag und Leben. Das Schönste daran ist, dass die Höhe der Gedanken Gottes auch die Höhe seiner Liebe und Vergebung ist. Wir stimmen mit Paulus überein, wenn er in Römer 11, Vers 33 sagt: O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Das Unerforschliche daran ist seine Gnade und Güte, weil wir Menschen von uns aus ganz anders ticken und ganz anders mit anderen Menschen umgehen. Wir sinnen nur auf Rache und Vergeltung oder wenigstens auf Wiedergutmachung. Wir sind kleinlich und beurteilen andere Menschen nach dem, was wir meinen zu verstehen. Aber lesen wir im Psalm 103, die Verse 10 bis 12. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Hier haben wir wieder dieses absolute Gegensatzpaar. Himmel, Erde, Abend, Morgen. Das heißt, soweit in diesen Gegensatzpaaren die Antagonisten voneinander entfernt sind, so groß ist Gottes Liebe. Wir können meist nur die lieben, die uns lieben oder die wir sympathisch finden. Aber Gott liebt alle Menschen und will sich von allen Menschen finden lassen. Also der größtmögliche für uns vorstellbare Raum ist voll von Gnade und Vergebung. Da tut sich ein Abgrund auf, aber nicht in die Tiefe, sondern in die Höhe. Und er ist nicht leer, sondern gefüllt von der Liebe Gottes. Das geht weit über meinen Verstand. Aber ich muss es auch nicht verstehen. Es genügt, dass ich mich dafür bei Gott bedanke. Das ist Dank, dass ich dankbar bin. Gehen wir weiter in unserem Text. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Hier fange ich mal von hinten an. Es geht jetzt um das Wort Gottes. Gott sendet sein Wort, und dem Wort wird gelingen, wozu es ausgesendet wurde. Da kam mir spontan Johannes 1, Vers 1 und Vers 14 in den Sinn. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn wir bei dem Begriff Wort an Christus Jesus denken, bekommt der Text er, das Wort, wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende, einen viel tieferen Sinn. Christus wird nicht leer zum Vater zurückkommen, sondern tut, was dem Vater gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ihn der Vater sendet. Auch der Vater spricht hier in einem Gleichnis. Das Wort wird verglichen mit Regen und Schnee, die vom Himmel fallen und nicht einfach so wieder zurück nach oben fallen, sondern ihre Mission auf der Erde erfüllen. Also die Erde befeuchten und fruchtbar machen und Samen wachsen lassen, sodass wir Brot zu essen haben. Auch dazu fällt mir das Gleichnis vom Sämann ein. Ihr erinnert euch an die verschiedenen Böden, auf die der Same fallen kann. Die fruchtbare Erde muss befeuchtet werden. Das Wort bzw. Jesus Christus ist also Voraussetzung dafür, dass es überhaupt fruchtbaren Boden für die Samen geben und damit 30, 60 und 100-fach Frucht getragen werden kann. Ohne das Wort Gottes, ohne Christus, gibt es kein Brot, keine Erlösung und keine Verbreitung der frohen Botschaft. Und wenn es heißt, das Wort kehrt nicht leer zum Vater zurück, dann steht jetzt nicht direkt da, aber dann kann ich hier rauslesen, es kehrt voll zurück. Und das, was das Wort als Frucht zurückbringt, sind wir als die Erlösten, wenn wir sein Opfer und die Vergebung annehmen. Es ist gelungen, wozu Jesus gesandt wurde. Er hat uns erlöst und er wird uns zu sich auf die neue Erde holen. Wenn bei Jesu Wiederkunft die Nicht-Erlösten wünschen, dass die Berge über sie stürzen mögen, so ist das für die Erlösten ganz anders. Unsere letzten Verse aus dem Jesaja-Text. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Dieser Text beinhaltet auch, dass sich der Natur über die Erlösung durch Jesus freuen wird. Denn auch die Natur harrt auf die Befreiung von der Sünde. Ein wenig wird hier auch das Leben auf der neuen Erde beschrieben, wenn es kein Unkraut oder Leid mehr geben wird und nur noch Schönes, nichts mehr, das brennt und ich versuche mir vorzustellen, wie Bäume in die Hände klatschen. Es ist ein wunderbares, beinahe Fantasy- oder comichaftes Bild für vollkommene Freude. Für unsere Künstler wäre das doch mal eine Anregung für ein schönes Bild, Werner, Bäume, die in die Hände klatschen. Gott will aus dieser Wüste, die die Menschen aus der Erde gemacht haben, wieder neues Leben wachsen lassen. Ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume. Ich will in der Steppe pflanzen miteinander Zypressen, Buchsbaum und Kiefern, damit man zugleich sehe und erkenne und merke und verstehe, des Herrn Hand hat dies getan und der Heilige Israels hat es geschaffen. Womit wir beim letzten Vers angekommen wären. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Gottes Gerechtigkeit wird offenbar sein. Der durch Satan eingeflüsterte Generalverdacht gegen einen Gott, der ungerecht und selbstherrlich ist, ist ein für allemal beseitigt. Ich versuche jetzt mal, das Ganze zusammenzufassen. Wir befinden uns in einer Zeit, in der es noch eine Möglichkeit zur Umkehr gibt. Wenn wir Gott suchen, wird er sich von jedem Aufrichtigen finden lassen. Seine Gnade und Vergebungsbereitschaft kennt keine Grenzen. Dazu hat er Jesus gesandt, damit er uns zu sich holt und wir fröhlich mit ihm auf der neuen Erde leben können. Gottes Wege und Gedanken sind wunderbar. Wir können sie nicht fassen. Und er macht uns frei von unseren Übertretungen und wirft sie hinter sich, sodass sie durch den Abgrund von Liebe und Gnade von uns getrennt sind. Und wir sind Gottes Feldfrucht. Mit uns als Gepäck unter den Arm geklemmt, geht Jesus zum Vater zurück. Das Wort geht nicht leer, sondern voll zurück. Wüste wird zum lebendigen Ort und wir werden mit den Bäumen in die Hände klatschen. Da fällt es mir nicht schwer, mich jeden Tag aufs Neue für den Weg mit Jesus zu entscheiden. Ich möchte mich fallen lassen in diesen riesigen Pool von Gottes Gnade und Barmherzigkeit und Liebe. Nur das trägt, nur darin können wir wirklich schwimmen. Und Jesus ist das Leben. Wer sich für ein Leben mit Jesus entscheidet, hat das Leben. Ich schließe mit Römer 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt das Lied 3.